Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von der Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass wir nun die kommende gute Stunde miteinander verbringen dürfen. Worum geht's heute Abend bei uns in der Credo-Sendung? Es ist wieder einmal Grundkurs Philosophie angesagt, bereits der 19. Teil. Wenn Sie noch nie dabei waren oder nur das ein oder andere Mal dabei waren, sind Sie trotzdem herzlich eingeladen. Lassen Sie sich nicht abschrecken davon, dass wir schon mitten in einer langen Reihe drin sind. Wir werden gleich zu Beginn der Sendung zurückschauen auf das, was das letzte Mal war. Und die Sendung heute in sich ist wieder eine ganz abgeschlossene, interessante Sendung für sich. Unser Referent ist Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Das dreifache Doktorat für Geschichte, Theologie und Philosophie. Und das brauchen wir heute Abend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, Herr Dr. Egger. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Dr. Sonneborn.
Herr Dr. Egger, das letzte Mal haben wir bereits über Gesellschaft, Recht und Politik unter philosophischem Gesichtspunkt geschaut. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, welche Formen zum Beispiel von Gesellschaft, von politischer Struktur gibt es denn? Warum sind die gut, warum sind die nicht gut und so weiter? Da wird es heute weitergehen. Ich darf Sie wie gewohnt zu Beginn der Sendung einladen, dass wir ein Gebet gemeinsam sprechen und dann, bevor Sie in den Stoff des heutigen Abends einsteigen, dass wir nochmal ganz kurz schauen, was war denn da das letzte Mal?
Liebe Hörerinnen und Hörer im ganzen deutschen Sprachraum, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich bedanke mich auch für die freundliche Einführung. Wir wollen also diese Sendung mit einem Gebet beginnen und dabei den Heiligen Geist bitten, dass er uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch die Mutter Gottes um ihre Hilfe bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wollen wir auch noch die Engel bitten, uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer philosophischen Wanderung schon verschiedenste Bereiche der Politik behandelt und kommen nun heute zu einer weiteren Folge in einem Bereich, der uns alle angeht, nämlich über die Gesellschaftspolitik, über das Recht und über den Staat. Und da haben wir schon verschiedenste Modelle kennengelernt. Es ist nämlich zum Verständnis der Gesellschaftspolitik notwendig, dass man verschiedene Modelle kennt. Und erst nach der Kenntnis von verschiedenen Modellen kann man feststellen, welches Modell vielleicht das ausgewogenste sein könnte. Und da haben wir zunächst einmal drei Modelle kennengelernt, die bereits in der Antike entwickelt wurden. Es handelt sich dabei um die Staatslehre von Platon, um die Staatslehre von Aristoteles und schließlich auch um die Staatslehre in der hellenistischen Zeit, in der Zeit der ersten Globalisierung. Wir haben dann auch zwei Modelle vorgestellt aus dem Mittelalter. Und da haben wir zunächst einige grundlegende Aussagen aus dem Werk von Augustinus kennengelernt. Augustinus hat das große Werk vom Gottesstaat geschrieben und dieses Werk ist grundlegend für Europa. Decivitate Dei, wie dieses Werk auf Lateinisch heißt, war das Fundament für das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und dann haben wir bei der letzten Sendung auch noch einen zweiten ganz großen mittelalterlichen Denker vorgestellt, nämlich Thomas von Aquin. Dieser Mann, der hat im 13. Jahrhundert gewirkt, und auch dieser überragende Denker hat sich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandergesetzt. Und da waren wir noch mittendrin. Und deswegen wollen wir heute noch einige Gedanken von Thomas von Aquin vorstellen. Das letzte Mal haben wir von seinen Ausführungen über das Naturgesetz und das Naturrecht und auch über den Zusammenhang zwischen dem Naturrecht einerseits und dem menschlichen Gesetz andererseits einiges gehört. Heute wollen wir noch mal kurz einsteigen bei den Gedanken, die sich Thomas von Aquin über den Staat gemacht hat. Der Staat geht nach Thomas von Aquin auf die soziale Natur des Menschen zurück. Der Mensch bedarf zu seiner Entfaltung und Erhaltung der Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft beginnt bei der Familie und bei der Sippe und geht über die Gemeinde bis zum Staat. Also die kleinste Einheit ist die Familie. Und von der Familie geht es dann weiter bis hinauf zum Staat, der die größte gesellschaftspolitische Organisationsform darstellt. Der Staat ist die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Das Zusammenleben in einem Staat erfordert aber eine staatliche Ordnung. Es kann also nicht dem Zufall überlassen werden, wie sich diese Gemeinschaft entfaltet und entwickelt, sondern es braucht hier eine eigene Ordnung, die durch eine zentrale Autorität gewährleistet werden muss. Die Grundlage der staatlichen Ordnung ist das Gesetz, welches durch das Volk bzw. durch die Beauftragten des Volkes erstellt werden soll. Das ist ganz erstaunlich. Also das Gesetz wird nicht von denen oben festgelegt, sondern durch das Volk, beziehungsweise durch die Beauftragten des Volkes. Wir haben also hier im 13. Jahrhundert bei Thomas von Aquin schon ganz klare Hinweise auf ein demokratisches Verständnis bei der Erstellung der Gesetze. Das Ziel des Staates, sagt Thomas von Aquin, ist das Gemeinwohl, zu dem alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen sollen. Also es soll allen miteinander gut gehen, aber das ist nur möglich, wenn alle mithelfen. Das Gemeinwohl ist das Ziel, weil durch das Gemeinwohl auch das Wohl des Einzelnen gewährleistet werden kann, aber zu diesem Gemeinwohl müssen alle ihren Teil beitragen. Sie müssen ihre Begabungen und ihre Möglichkeiten einsetzen, damit es zum Gemeinwohl kommt. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also der Staat ist auf die soziale Natur des Menschen zurückzuführen. Der Staat ist die umfassendste Form des gemeinschaftlichen Lebens. Er verlangt eine Ordnung, er verlangt eine zentrale Autorität und baut auf dem Gesetz auf, welches durch das Volk bzw. durch die Beauftragten des Volkes erstellt werden soll. Das Ziel des Staates ist das Gemeinwohl, zu dem alle nach ihren Begabungen und Möglichkeiten beitragen sollten. Dann stellt sich Thomas von Aquin die Frage nach der Autorität des Staates. Und da sagt er, als mittelalterlicher Denker und als Mitglied des Dominikanerordens, dass die Autorität des Staates von Gott kommt. Das bedeutet zunächst, dass der Mensch die Autorität des Staates anerkennen muss. Das bedeutet aber auch, dass der Staat dazu verpflichtet ist, die Autorität im Sinne Gottes einzusetzen. Der Staat darf also seine Macht nur im Sinne Gottes gebrauchen. Der Staat ist nach Thomas von Aquin bei der Ausübung seiner Autorität und seiner Macht Gott gegenüber verantwortlich. Auch das ist ein ganz wesentlicher Gedanke. Also die Autorität kann man sich nicht selbst verleihen. Die Autorität kommt von Gott. Und damit ist sozusagen der Autorität des Staates die Autorität Gottes übergeordnet. Der Staat ist seinerseits noch einmal der absoluten Instanz Gottes verpflichtet. Und von daher werden auch die verschiedenen Werte, auf denen der Staat aufbaut, von Gott garantiert. Es ist also nicht der Mensch und nicht die Mehrheit die Urheberin oder der Urheber von Werten, sondern die Werte sind von Gott garantiert und daher dem Menschen nicht verfügbar. Die Grundwerte unterstehen der Autorität Gottes und nicht der Mehrheit der Bürger. Dann stellt sich Thomas die nächste Frage: Welche Aufgaben hat der Staat? Der Staat ist nach Thomas von Aquin eine sittliche Instanz, also eine moralische Instanz, die die Bürger zu einem gerechten und tugendhaften Leben anleiten soll. Also das ist auch für die heutige Zeit sehr bemerkenswert. Der Staat hat also auch eine moralische Aufgabe. Er ist nicht nur eine Maschine, er ist nicht nur ein Versorgungsapparat, er ist nicht nur eine Institution, sondern er hat auch Moral zu verkörpern und hat deswegen auch moralisch zu handeln. Der Staat ist eine sittliche Instanz, die die Bürger zu einem gerechten und tugendhaften Leben anleiten soll. Er muss für die Einhaltung der Gesetze sorgen und soll die Menschen durch seine Macht vor dem Bösen abschrecken. Der Staat hat also auch eine Schutzfunktion für das Gute und muss dem Bösen wehren. Der Staat hat dann nach Thomas von Aquin auch die Aufgabe, die Voraussetzungen für Frieden und Wohlstand zu schaffen. Wohlgemerkt, die Voraussetzungen. Der Staat selbst ist also nicht zuständig für die Beschaffung des Wohlstands, sondern er muss dafür sorgen, dass die Bürger zu Wohlstand kommen. Der Staat ist also nicht Unternehmer, sondern der Staat schafft Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen für Frieden und Wohlstand. Thomas weist dann auch auf die überirdischen Aufgaben des Staates hin. Der Staat sollte auch für die religiöse Förderung seiner Bürger sorgen. Thomas von Aquin weiß, dass mit einem religiösen Fundament auch viele politische Funktionen in einer sicheren Form vor sich gehen und dass es besser ist, dass der Staat auch religiös eine Verankerung hat, weil dadurch die grundlegenden Werte gewährleistet sind. Wie schaut es nun aus im Hinblick auf die Staatsform? Thomas von Aquin vertritt die Ansicht, dass die Monarchie die beste Staatsform sei. Die Monarchie gewährleistet am besten die öffentliche Ordnung und die Einheit des Staates. Sie sei auch der göttlichen Weltherrschaft am ähnlichsten. Thomas räumt aber ein, dass eine gewisse Mischung mit anderen Formen einen Schutz gegen bestimmte Einseitigkeiten darstellt. Er ist also nicht ein Vertreter einer absolutistischen Monarchie, sondern einer Monarchie, die auch demokratische Elemente aufweist. Auch das ist hier bemerkenswert, dass man im 13. Jahrhundert sich bereits solche Gedanken gemacht hat. Auf der einen Seite soll ein Herrscher das Volk regieren. Der Staat ist sich dessen bewusst, dass er eine sittliche Instanz ist. Der Staat weiß sich Gott gegenüber verantwortlich. Aber es soll nicht alles jetzt von einem abhängen, sondern es sollen auch verschiedene andere mitwirken, zum Beispiel bei der Erstellung der Gesetze. Für die schlechteste Form der Regierung hält Thomas die Tyrannis. Er ist aber gegen die Tötung eines Tyrannen. Thomas von Aquin hat sich also bereits die Frage gestellt, ob es möglich sei oder moralisch verantwortlich sei, dass ein Volk einen Tyrannen ermordet, wenn dieser es unterdrückt. Und Thomas schließt diese Möglichkeit aus. Er sagt, dass die Menschen nicht das Recht haben, einen Tyrannen umzubringen. Dann geht Thomas von Aquin auch noch der Frage nach, wie es um das Verhältnis von Kirche und Staat bestellt sei. Im Hinblick auf dieses Verhältnis von Kirche und Staat lehrt Thomas, dass die Kirche über dem Staat stehe. Wie begründet er das? Er begründet seine Ansicht damit, dass die Kirche ein überirdisches Ziel habe und daher über dem Staat stehen müsse. Allerdings, und das ist auch interessant, steht die Kirche nur in jenen Bereichen über dem Staat, in denen die staatliche Ordnung in einer Beziehung zur übernatürlichen Ordnung steht, so zum Beispiel in moralischen Fragen. Also die Kirche dürfe nicht Politik betreiben, sie hätte nur dort ein Recht, sich in der Politik zu melden, wo es um Dinge geht, die übernatürliche Bereiche berühren. Also wenn es zum Beispiel um moralische, ethische Fragen geht, die in der Politik von Bedeutung sind, dann hat die Kirche das Recht, sich zu melden und auch ihre Stimme zu erheben. Also der Staat hat seine Eigenständigkeit. Und obwohl die Kirche höher eingestuft wird als der Staat, weil es in der Kirche um himmlische Dinge geht, um übernatürliche Dinge, und beim Staat nur um irdische und natürliche Dinge, ist die Einflussnahme der Kirche auf den Staat beschränkt auf jene Bereiche, in denen übernatürliche Dinge zur Debatte stehen. Also wenn es um Moral geht, wo hier auch eben religiöse Wertvorstellungen zum Tragen kommen, in diesem Bereich hat die Kirche das Recht, sich zu melden und ihren Standpunkt auch innerhalb der Politik zu vertreten. Auch das ist bemerkenswert. Hier wird also klar und deutlich gesagt, die Kirche ist nicht selbst Trägerin der Politik. Sie hat ihren Bereich, nämlich die Religion, und sie hat sich um die übernatürlichen Dinge zu kümmern. Aber wenn es in der Politik um moralische Fragen geht, die also gekoppelt sind an die überirdischen Wertvorstellungen, dann soll sich die Kirche auch in der Politik zu Wort melden. Thomas von Aquin hat dann schließlich auch, und das ist interessant, dass er bereits im 13. Jahrhundert daran denkt, von einem Völkerrecht gesprochen. Er ist der Ansicht, dass es ein eigenes Recht braucht, das die Beziehungen zwischen den Völkern regelt. Es hat ja damals noch nicht die Nationalstaaten im heutigen Sinn gegeben. Die Nationalstaaten sind ja erst so im 14., 15. Jahrhundert entstanden. Thomas von Aquin hat im 13. Jahrhundert gelebt und doch hat er schon an ein solches Recht gedacht. Es hat dann in der Neuzeit die Entwicklung der Nationalstaaten gegeben, so in Frankreich, in England und in Spanien. Und dann sind mit der Zeit auch kleinere Staaten entstanden. Und in dem Moment, wo es dann Nationalstaaten gibt, braucht es zwischen diesen Staaten ein Recht. Und das ist dann das Recht zwischen den Nationen und das ist dann das internationale Recht. Oder das deutsche Wort dafür ist das Völkerrecht. Und das hat Thomas von Aquin bereits im 13. Jahrhundert vorweggenommen und auch bedacht. Und er sagt, dass das Völkerrecht Grundsätze vertritt, die für das Zusammenleben der Völker und Staaten unerlässlich sind. Dazu gehören zum Beispiel, dass Gesandte unverletzlich sind. Also wenn ein Botschafter von einem Staat in einem anderen Staat wirkt, dann ist er unverletzlich und darf nicht angegriffen oder verhaftet werden. Das Völkerrecht sieht auch vor, dass Verträge eingehalten werden müssen. Und dann die Forderung, dass im Krieg Frauen und Kinder und Unschuldige zu schonen sind. Also er sieht bereits eine Art Kriegsrecht vor, das man dann ja im 20. Jahrhundert mal versucht hat, in der Haager Konvention näher zu begründen, dass man sagt, die Zivilbevölkerung dürfe nicht zum Gegenstand des Krieges werden. Frauen und Kinder und Unschuldige sind im Krieg zu schonen. Bitte, das ist 13. Jahrhundert. Also man sieht, dass hier viele grundlegende Gedanken über die Entstehung des Staates, die Autorität des Staates, über seine Aufgaben, über die beste Staatsform bereits von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert sehr gründlich durchdacht worden sind. Und dass er sich auch Gedanken gemacht hat über das Verhältnis von Kirche und Staat und dass er auch schon Grundzüge des Völkerrechts entwickelt hat. Man könnte fast auch schon sagen, dass er eine Art Kriegsrecht vorweggenommen hat und auf einige Dinge hingewiesen hat. Nach diesen kurzen Betrachtungen über Thomas von Aquin wollen wir jetzt eine Musikpause einlegen und dann wollen wir uns einigen Denkern der Neuzeit zuwenden.
Liebe Freunde von Radio Horeb, wir sind gerade im Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Und innerhalb dieses Grundkurses Philosophie, da beschäftigen wir uns mit Fragen um die Gesellschaftslehre, das Recht, die Politik. Wir haben im ersten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Egger einiges zu den Auffassungen des mittelalterlichen Denkers Thomas von Aquin gehört. Darüber nachgedacht, was er etwa als Ziel des Staates sieht. Was sind die Aufgaben des Staates? Welche Staatsformen sind seiner Meinung nach die beste bzw. die schlechteste? Wir haben gehört, dass er bereits für ein Völkerrecht plädierte. Alles ganz moderne Gedanken, die damals bereits angeklungen sind und die, auf die heute sehr viel Wert gelegt wird. Nun, wir freuen uns jetzt auf einen weiteren Teil Ihres Vortrags. Herr Dr. Egger, wie Sie schon angekündigt haben, hören wir jetzt etwas über modernere Auffassungen der Politik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun einen Blick auf die gesellschaftspolitischen Lehren der Renaissance bzw. der Neuzeit werfen. Im 15. und 16. Jahrhundert kam es in allen Bereichen zu radikalen Veränderungen. Auch im Bereich der Philosophie kam es zu neuen Lehren über die Natur, den Menschen, die Moral, die Gesellschaft, die Kunst und die Religion. In der Neuzeit traten verschiedene bedeutende Denker auf, die recht unterschiedliche Lehren über die Gesellschaft und die Politik entwickelten. Der erste dieser Denker war Niccolò Machiavelli. Machiavelli wurde 1469 in Florenz geboren und starb 1527. Wir müssen bei diesem Denker, aber auch bei den anderen Denkern, ein bisschen auf die Biografie eingehen, weil man ohne die persönlichen Erfahrungen dieser Denker nicht verstehen kann, wie sie zu gewissen Lehrgebäuden gekommen sind. Machiavelli erlebte in seiner Jugendzeit die Herrschaft und den Sturz der mächtigen Bankiersfamilie der Medici, aber auch die kurze Regentschaft des Dominikanermönchs Savonarola, der in Florenz die schlechten Sitten der damaligen Zeit angeprangert hatte. Nach dem Sturz des Dominikanermönchs Savonarola wurde Machiavelli zum Sekretär der republikanischen Regierung von Florenz bestellt. In den folgenden 14 Jahren war er immer wieder als Gesandter seiner Heimatstadt im Einsatz. Seine diplomatischen Missionen führten ihn in verschiedenste Städte Italiens und auch an den Königshof von Frankreich. Er begegnete vielen berühmten Zeitgenossen wie Papst Alexander VI., Papst Julius II., Kaiser Maximilian, aber auch den berühmten Renaissance-Gestalten Caterina Sforza und Cesare Borgia. Machiavelli erlebte aber auch die mehrmalige Invasion Italiens durch französische, spanische und deutsche Truppen und litt unter der Ohnmacht der italienischen Kleinstaaten gegenüber den europäischen Großmächten. Nach der Rückkehr der Medici verlor Machiavelli alle seine Ämter und musste sich ins Privatleben zurückziehen. Er begann mit der Verfassung mehrerer politischer und literarischer Werke. Und im Jahr 1525 besuchte er den Medici-Papst Clemens VII., dem er sein Werk über die florentinische Geschichte überreichte. Im Jahr 1527 starb Machiavelli. Sie sehen also, das ist ein Mann, der viele persönliche Erfahrungen in der Politik gesammelt hat. Machiavelli hatte bei seinen zahlreichen politischen Missionen oft Gelegenheit, die verschiedensten Renaissance-Herrscher kennenzulernen. Er musste dabei die Erfahrung machen, dass diese weltlichen und geistlichen Herrscher fast ausschließlich nach machtpolitischen Grundsätzen handelten und sich sehr wenig um Moral und Religion kümmerten. Machiavelli betrachtete aber auch seine Zeitgenossen und musste feststellen, dass diese sich nicht mehr um die politischen Tugenden bemühten. Mit Bedauern beobachtete er, wie die meisten Bürger Italiens die alten Tugenden der Römer nicht mehr zu schätzen wussten. Machiavelli erlebte schließlich die politische Ohnmacht Italiens, das zu seiner Zeit zum Spielball der europäischen Großmächte geworden war. Er sehnte sich nach einer starken politischen Macht, die imstande wäre, die fremden Mächte aus Italien zu vertreiben. Also auf diesem Hintergrund entwickelt jetzt Machiavelli seine Ideen. Machiavelli sieht das Ziel der Politik in der Schaffung eines starken und stabilen Staatswesens. Die Politik muss daher die Interessen und die Macht des Fürsten bzw. des Staates fördern. Also es geht in erster Linie um Interessen und um die Macht des Fürsten. Nach Machiavelli sind die Gesetze und die Mittel der Politik nicht nach moralischen und religiösen Maßstäben zu beurteilen, sondern nach den Interessen und der Macht des Staates. Hier kommt es also zu einer gewaltigen Verschiebung gegenüber den Ansichten der mittelalterlichen Politik. Machiavelli vertritt den Standpunkt der Staatsräson, die die Interessen und die Macht des Staates als oberstes Prinzip der Politik betrachtet. Entscheidend ist nach Machiavelli einzig und allein der politische Erfolg. Wenn aber der Erfolg allein entscheidend ist, dann ist auch jedes Mittel gerechtfertigt. Machiavelli schreibt dazu in seinem Werk Der Fürst: Ein Fürst braucht nur zu siegen und seine Herrschaft zu behaupten, so werden die Mittel dazu stets für ehrenvoll gelten und von jedem gepriesen werden. Also Machiavelli ist hier der Vertreter von dem berühmten Satz: Der Zweck heiligt die Mittel. Machiavelli geht bei seinen politischen Betrachtungen von einem pessimistischen Menschenbild aus. Er sieht im Menschen ein Wesen, das von Leidenschaften, Lüsten, Habgier, Faulheit, Doppelbödigkeit, Feigheit, Frechheit und so weiter bestimmt ist. Er versucht deshalb einen Regierungsstil zu entwickeln, der mit der Bosheit und mit der Schwäche des Menschen rechnet. Der Fürst muss die Bosheit und Schwäche des Menschen genau kennen, damit er weiß, wie er trotz der menschlichen Niedertracht und Gemeinheit seine Macht behaupten kann. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, da vergeht einem Hören und Sehen. Man spürt, dass hier eine ganz andere Einschätzung des Menschen vorliegt als etwa im Mittelalter, wo es geheißen hat, dass der Staat dafür sorgen muss als moralische Instanz, dass der Mensch auch sein ewiges Ziel erreicht. Auch das Mittelalter hat gewusst, dass der Mensch ein Sünder ist. Aber er war doch darum bemüht, den Menschen zu Gott hinzubringen und Gott zu Gott hinzuführen. Hier geht man davon aus, dass der Mensch im Grunde genommen ein schlechtes Wesen ist, von Leidenschaften, Lüsten, Habgier, Faulheit, Doppelbödigkeit, Feigheit und Frechheit bestimmt und dass die Politik mit diesen Eigenschaften des Menschen rechnen muss. Und dass die Politik nur dann Erfolg haben kann, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen diese Eigenschaften haben. Man muss eines sagen: Machiavelli sieht sehr wohl gewisse Dinge. Und so manches, was er sagt, das stimmt. Und das stellen wir auch heute fest. Aber das Problematische ist hier, dass er nicht an eine Erlösung des Menschen denkt, sondern wie man diesen Menschen beendigt. Der Staat wird zum Dompteur. Und der Fürst muss raffinierter sein als alle Gauner, die herumlaufen. Machiavelli entwickelt dann eine eigene Technik der Macht. Er sagt, Macht kann man lernen. Da sind ganz bestimmte Gesetze, also gewissermaßen eine Soziologie der Macht. Er sieht in der Politik kausale Gesetze am Werk, die das politische Geschehen regeln. Und diese Regeln entscheiden über Erfolg und Misserfolg in der Politik. Machiavelli beschreibt die verschiedenen Formen der Machtergreifung und der Machterhaltung. Anhand von vielen Beispielen aus der antiken Geschichte und aus der jüngsten Geschichte Italiens zeigt er, wie tüchtige Männer an die Macht gekommen sind. Er zählt aber auch viele Fälle von Männern auf, die durch ihr falsches Verhalten die Macht verloren haben. Machiavelli ist überzeugt, dass die Politik mit Hilfe der Vernunft erlernt werden kann und dass sie ein gründliches Studium der Geschichte erfordert. Machiavelli beschreibt dann die einzelnen Aufgaben und Verhaltensweisen des Fürsten. Er betont, dass die erste Aufgabe des Fürsten in der Kriegskunst besteht. Die Kriegskunst ist die erste Grundlage seiner Macht. Also man muss sich das mal vorstellen, der Fürst muss also ein Experte sein im Kriege führen, weil das ist das Fundament der Macht. Das haben wir dann in Europa in den folgenden Jahrhunderten oft und oft erlebt. Dann, der Fürst muss seine Tugenden und Laster nach der Macht ausrichten. Es gibt Tugenden und Laster, die der Macht nützen und andere, die der Macht schaden. Was gibt es nun für Tugenden? Der Fürst soll keine übermäßige Pracht entfalten und nicht zu freigebig sein, da er sonst die Steuern erhöhen muss und sich dadurch bei den Bürgern verhasst macht. Also nicht zu viel Luxus, nicht zu viel Pracht, sonst braucht man zu viel Steuern und das wird dann von den Bürgern nicht honoriert. Der Fürst muss seinen Untertanen Furcht einflößen, da die Furcht die Macht sicherer erhält als die Liebe. Er soll aber darauf achten, dass die Furcht nicht in Hass umschlägt, da es sonst zu einem Aufstand der Bürger kommt. Der Fürst soll sich davor hüten, den Besitz und die Frauen seiner Untertanen anzutasten. Weil wenn man den Besitz und die Frauen antastet, dann berührt man einen sehr sensiblen Punkt. Der Fürst ist nicht verpflichtet, sein Wort zu halten und Verträge zu respektieren, wenn dies seiner Macht schadet. Der Fürst muss die Kunst des Heuchelns und der Verstellung beherrschen, da er auf diese Weise viele Menschen gewinnen kann. Er muss sich aber selbst ganz entschieden gegen die Schmeichler wehren und muss sich von verlässlichen Leuten die Wahrheit sagen lassen. Er soll sich für die Förderung der Religion einsetzen, da die Religion ein gutes Mittel zur Beherrschung der Massen ist. Der Fürst soll sich die Begnadigungen vorbehalten, die Hinrichtungen hingegen soll er einem Henker übergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, man wird sich hier die Frage stellen, was hat es jetzt mit einem christlichen Radio noch zu tun, wenn man diese Dinge hört? Ich würde sagen, wir erfahren hier einmal, was eine Politik ist, in der Religion keine Rolle spielt. Und wir müssen eines sagen, Machiavelli war einer der großen Lehrmeister der falschen europäischen Politik. Und immer wieder haben Politiker in Europa dieses kleine Büchlein von Machiavelli, Il Principe, der Fürst, sehr gut studiert und gelesen und es auch angewendet. Und es ist interessant zu wissen, dass auch Mao Zedong, der große chinesische Revolutionär, dieses Büchlein von Machiavelli sehr zu schätzen wusste. Die Ergebnisse haben wir dann gesehen. Liebe Freunde, wir müssen auch einmal diese Dinge etwas kennenlernen als Christen, damit wir wissen, welche Überlegungen in unsere europäische Politik eingeflossen sind und auch immer noch einfließen. Hier haben wir jetzt mit einem der großen Lehrmeister einer nicht religiös fundierten Politik zu tun. Schauen wir noch ein bisschen weiter. In einem weiteren Werk, in den sogenannten Discorsi, weist Machiavelli auf die verschiedenen politischen Tugenden hin, die von den alten Römern gepflegt wurden. Er spricht vor allem von den Tugenden der Stärke, der Energie, der Entschlossenheit und der Ruhmesgier. Also man hat den Eindruck, dass hier, um mit Augustinus zu sprechen, der alte irdische Staat zurückkehrt. Diese Tugenden haben die Römer groß und mächtig werden lassen. Dagegen sind die christlichen Tugenden, wie zum Beispiel die Demut, die Unterwürfigkeit und die Askese, keine Tugenden, da sie in politischer Hinsicht nicht zum Erfolg führen. Machiavelli weist auch darauf hin, dass es in der Politik neben der Tugend auch Fortuna, das heißt Glück, braucht. Ein erfolgreicher Politiker braucht günstige Gelegenheiten, die ihm den Aufstieg ermöglichen. Entscheidend bleiben aber immer die politischen Tugenden. Ohne diese Tugenden nützen auch die besten Gelegenheiten nichts. Niccolò Machiavelli hat eine völlig neue Form der Gesellschaftspolitik entwickelt. Da gibt es keine moralischen Grundsätze, da gibt es keine Gerechtigkeit, da gibt es keine Religion. Da geht es allein um das Erringen und um die Erhaltung der Macht. Da geht es allein um die eigenen Interessen. Da sind alle Mittel erlaubt. Da gibt es keine Skrupel mehr. Unheimlich. Ein weiterer berühmter Denker der Neuzeit ist Thomas Morus, der 1478 in London geboren wurde. Thomas Morus studierte Rechtswissenschaften und begann anschließend seine Tätigkeit als Rechtsanwalt. Er war befreundet mit dem großen Humanisten Erasmus von Rotterdam. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt hielt Thomas Morus Vorlesungen über den Gottesstaat von Augustinus. Mit 25 Jahren wurde er zum Abgeordneten des englischen Parlaments gewählt. Morus erwies sich als ein überaus fähiger und unbestechlicher Politiker. Er war mehrmals Mitglied englischer Gesandtschaften bei politischen Verhandlungen im Ausland und erwarb sich dabei die Wertschätzung von König Heinrich VIII. Er wurde dann vom König zum Lord Kanzler, also zum Ministerpräsidenten ernannt. Aber schon bald wurde Morus in die folgenschwere Scheidungsaffäre von König Heinrich VIII. Hineingezogen. Der König wollte sich von seiner ersten Frau scheiden lassen, um eine junge Geliebte heiraten zu können. Und er bedrängte den Lord Kanzler, sich für seine Scheidung von Katharina von Aragon einzusetzen. Das ganze Problem wurde auch nach Rom weitergegeben und dort hat Papst Clemens VII. Die Scheidung abgelehnt. Heinrich VIII. War dann so verärgert, dass er sich von Rom getrennt hat und in England eine eigene Kirche gründete, nämlich die englische Kirche. Heute nennen wir sie die anglikanische Kirche. Und der König hat sich dann selbst zum Oberhaupt dieser Kirche ernannt. Und er verlangte von seinen Untertanen einen Eid auf ihn als Oberhaupt dieser englischen Kirche. Und da hat sich Thomas Morus geweigert, diesen Eid zu leisten. Darauf wurde er in den Tower geworfen und nach einer einjährigen Haft 1535 enthauptet. Thomas Morus war als Lord Kanzler bestens mit den gesellschaftspolitischen Fragen vertraut. Er interessierte sich aber auch brennend für die sozialen Fragen. Als Rechtsanwalt, Richter und Politiker hatte er einen tiefen Einblick in die Missstände der englischen Gesellschaft und Politik. Er kannte die Machtgier der Herrschenden und die Habgier der Reichen. Er kannte aber auch die Unterdrückung und das soziale Elend der unteren Schichten und setzte sich persönlich für die Notleidenden ein. Nach Anbruch der Dunkelheit ging er als Lord Kanzler in die Armenviertel von London, um dort bedürftige Menschen zu besuchen und zu unterstützen. Er nahm Bettler in sein Haus auf und ließ sie an seinem Tisch essen. Diese vielfache Konfrontation mit der sozialen Ungerechtigkeit veranlasste ihn in den Jahren 1515 bis 1516, sein wohl berühmtestes Werk, nämlich die Utopia, zu verfassen. Im ersten Teil dieses Buches prangert Thomas Morus die verschiedenen Missstände der damaligen Gesellschaft an. Er weist auf den Zusammenhang hin, der zwischen der Misswirtschaft, der Arbeitslosigkeit und der Kriminalität besteht. Also, da dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Misswirtschaft, Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Er kritisiert das barbarische Strafrecht, das zu keiner Besserung des Bestraften und zu keinem Nutzen für die Gemeinschaft führt. Er prangert die Macht und Habgier der Fürsten an, die ständig Kriege heraufbeschwören. Thomas Morus hat auch die vielen Hinrichtungen vor Augen. Unter Heinrich dem VIII. Gab es 40.000 Hinrichtungen in England. Morus stellte weiter fest, dass zu große Staatengebilde nicht mehr regiert werden können. Also man hört hier fast schon das Small is beautiful heraus. Zu große Staatengebilde können nicht mehr gut regiert werden. Er prangert auch an, dass sich der Herrscher immer wieder Übergriffe gegenüber den Untertanen leistet. Er weist auch auf die unselige Macht des Geldes und des Profits hin und verlangt eine gerechte Aufteilung des Besitzes. Im zweiten Teil des Buches lässt Thomas Morus einen weit gereisten Mann von den wunderbaren gesellschaftlichen Verhältnissen auf der fernen, unbekannten Insel Utopia berichten. Also es geht darum, dass hier jemand berichtet, er sei mit dem Schiff weit hinausgefahren in eine Gegend des Weltmeeres, wo noch niemand hingekommen sei, und dort hätte er eine Insel entdeckt, die noch niemand gesehen hat. Und diese Insel heißt Utopia. Das heißt, übersetzt, die Insel nirgendwo. Die gibt es gewissermaßen nicht, aber auf der Insel, da waren wunderbare gesellschaftliche Verhältnisse. Und diese fingierte Erzählung von dieser Insel sollte ein Ansporn sein für die Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände im eigenen Land. Der weitgereiste Mann berichtet, dass auf der Insel Utopia eine Arbeitszeit von 6 Stunden eingeführt wurde und dass es kulturelle Bildungsangebote für die Freizeit gibt, die Männern und Frauen offenstehen. Weiters werden dort hochbegabte Bürger ausschließlich für das Studium freigestellt. In Utopia ist es auch selbstverständlich, dass es eine öffentliche Betreuung der Kranken gibt. In diesem Land legt man auch größten Wert auf die Stabilität der Ehe und die Pflege des Familienlebens. Weiters hat man dort eine Reduzierung und Vereinfachung der Gesetze durchgeführt, damit jeder Bürger sich auch ohne Rechtsanwalt selbst verteidigen kann. Schließlich haben die Bürger dieses fortschrittlichen Staates auch erkannt, dass es ohne Religion keine dauerhafte Ordnung und kein wirkliches Glück geben kann. Gleichzeitig verteidigen sie aber auch die religiöse Freiheit und die religiöse Toleranz. Manche dieser gesellschaftspolitischen Utopien von Thomas More wurden inzwischen verwirklicht. Andere werden vielleicht noch in Zukunft verwirklicht. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man das durchliest, da hat man den Eindruck, das ist auch ein Spiegel für die heutige Zeit. Da wird geredet von einer Arbeitszeit, die es dem Menschen erlaubt, noch ein Mensch zu sein. Es gibt kulturelle Bildungsangebote, die Männern und Frauen gleichermaßen offenstehen. Begabte Bürger werden zum Studium freigestellt, damit man eine Elite hat, die dem Gemeinwohl dienen kann. Es ist hier die Rede von öffentlichen Krankenhäusern. Es ist die Rede von einer stabilen Ehe und von der Pflege des Familienlebens. Die Gesetze sollten vereinfacht werden. Wir würden uns alle sehr darüber freuen, damit wir uns in dem Gesetzesdschungel wieder einmal zurechtfinden und nicht jedes Mal zu einem Rechtsanwalt laufen müssen, um unsere Rechte verteidigen zu können. Es wird hingewiesen, dass die Religion wichtig ist, weil es sonst keine dauerhafte Ordnung und kein wirkliches Glück geben kann. Es ist die Rede von religiöser Freiheit und Toleranz, die man uns heute nehmen will. Alles das klingt unglaublich modern. Thomas Morus hatte aufgrund seiner christlichen Einstellung ein sehr sensibles Auge für die gesellschaftspolitischen und sozialen Probleme. Thomas Morus hat auch versucht, verschiedene Lösungen für die sozialen Probleme vorzuschlagen. Er hat als Politiker bestimmte Grundwerte verteidigt und ist für die Unauflöslichkeit der Ehe eingetreten. Er ist schließlich für seine moralische und religiöse Überzeugung in den Tod gegangen. Hier haben wir einen Mann, der uns viel zu sagen hat. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich während meiner Studien in England einmal das Haus von Thomas Morus in Chelsea besucht habe. Und dieses Haus befand sich ganz in der Nähe von der Themse, dem Fluss, der durch London fließt. Und am Ufer der Themse, da ist ein Denkmal errichtet. Und da sieht man den Thomas Morus, wie er auf einem Lehrstuhl sitzt und auf das Wasser von der Themse blickt. Und am Sockel von diesem Denkmal stehen die Worte Politician, Scholar, Saint. Politiker, Professor, Heiliger. Und das hat mich als jungen Mann ungemein beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, es gibt also doch auch unter den Politikern Gestalten, die wir als Heilige verehren. Ein Politiker, der gleichzeitig ein Gelehrter ist, der ein großes Wissen hat und über eine große Weisheit verfügt, der die sozialen Missstände bestens kennt und gleichzeitig ein Heiliger, der aus dem christlichen Geist heraus versucht hat, Politik zu gestalten und der für diese Grundsätze auch in den Tod ging. Ich sehe noch heute dieses Denkmal vor mir. Und diese Gestalt, die leuchtet auch heute noch hinein in unsere Gesellschaft. Wir werden auch in unserer Zeit Männer wie Thomas Morus brauchen, damit unsere Gesellschaftspolitik wieder mit christlichen Grundsätzen erfüllt werden kann. Und für die Südtiroler Hörer möchte ich noch hinzufügen, dass Thomas Morus auch das große Vorbild war von Josef Mayer-Nusser. Josef Mayer-Nusser, der zu den dieser Südtiroler Familienvater, der zu den 7 Männern gehört, die den Eid auf die SS verweigert haben. Und dieser Josef Mayer-Nusser, der sich sehr für die gesellschaftspolitische Frage auch interessiert hat, hat in Thomas Morus und in seinen Gedanken das Modell gesehen für eine christliche Gesellschaftspolitik. Doch nun wollen wir schließen, damit wir noch ein bisschen Gelegenheit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deswegen gebe ich nun zurück ans Studio.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, wir haben in 2 Teilen den Vortrag von Professor Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol zum Thema Gesellschaft, Recht und Politik gehört, und zwar im Rahmen unseres Grundkurses Philosophie, den uns Herr Dr. Egger in bereits 19 Teilen gehalten hat. Wir haben von einigen großen Denkern heute gehört, zunächst von Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert, dann aus der Renaissance über Machiavelli und dann später über Thomas Morus, den Politiker und Heiligen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen zu diesem Thema. Wir haben in Ihrem Vortrag, Sie haben stellenweise auch selbst darauf hingewiesen, hochaktuelle Dinge gehört. Ich möchte noch einmal nachfragen, Sie haben bei Thomas von Aquin gesagt, für ihn ist das Ziel der Gesellschaft das Gemeinwohl. Was bedeutet das näher hin? Ist das sozusagen mein Wohl, dein Wohl, alles zusammengezählt, bis wir auf unser Gemeinwohl kommen, oder wie dürfen wir das sehen?
Ja, das Gemeinwohl ist gewissermaßen ein Wohl, das das Wohl des Einzelnen übersteigt. Also es ist nicht nur eine Summierung vom Wohl der Einzelnen, sondern dass man sagt, wenn wir miteinander etwas schaffen, dann können wir etwas aufbauen, das der Einzelne von sich aus nicht schaffen kann und wo dann auch durch die Ergänzung der verschiedenen Begabungen und der verschiedenen Beiträge etwas entsteht, das über die Möglichkeiten des Einzelnen hinausgeht. Und das Gemeinwohl ist dann gewissermaßen die Ergänzung sämtlicher Güter, Begabungen, Fähigkeiten, die dann zu diesem Gemeinwohl führt, von dem dann jeder Einzelne auch wieder seinen eigenen Vorteil und Nutzen hat. Machen wir es mal konkret. Wenn wir heute einen Staat haben, in dem Bürger sind mit verschiedensten Fähigkeiten, dann kann hier jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Der eine leistet einen wirtschaftlichen Beitrag, der andere leistet einen künstlerischen Beitrag, der dritte leistet einen geistigen Beitrag, der vierte leistet einen Beitrag für die Gesundheit und. Und zum Schluss kommt es hier zu einem Wohl, das sozusagen die Möglichkeiten des Einzelnen bei weitem übersteigt, aber gleichzeitig auch zur Befriedigung der Bedürfnisse des Einzelnen beiträgt, aber auch zur Freude und Entfaltung des Einzelnen seinen Beitrag leistet. Also wir müssen noch einmal ganz klar sagen, das Gemeinwohl kommt durch die gegenseitige Ergänzung sämtlicher Begabungen und Fähigkeiten und Einsätze zustande und übersteigt damit die Möglichkeiten des Einzelnen. Gleichzeitig ist aber das Gemeinwohl nicht nur ein Wohl, von dem jeder Einzelne profitiert, sondern es ist auch eine Verpflichtung. Das heißt, ich weiß, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten einen Beitrag leisten muss, damit das überhaupt möglich ist. Also es ist auf der einen Seite mein Wohl, das ich dadurch gewinnen kann und meine eigenen Fähigkeiten übersteigt, aber gleichzeitig auch meine Verpflichtung und meine Verantwortung, damit auch die anderen von meinen Fähigkeiten und Begabungen profitieren, die ihnen vielleicht nicht gegeben sind.
Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, Dinge, die wir nur in Gemeinschaft verwirklichen können. Da zeigt sich ja auch sehr schön das, was Sie angedeutet haben vom heiligen Thomas, dass er den Menschen von seiner Natur her als ein Gemeinschaftswesen sieht, das wirklich von den anderen abhängig ist. Und zwar nicht nur so, dass die Mutter dem Baby halt was zu trinken und zu essen geben muss, weil es sonst stirbt, sondern wirklich in diesem großen politischen und staatlichen Rahmen sozusagen. Ein letztes noch, die Aufgaben des Staates. Das war auch sehr interessant bei Thomas von Aquin. Das Erste, was Sie uns gesagt haben, ist, dass der Staat nach Thomas von Aquin sittliche und moralische Instanz ist, die den Menschen zu einem gerechten und tugendhaften Leben führen soll. Heutzutage hat man da ganz andere Auffassungen. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum man da heute fast allergisch drauf reagiert, wenn man sagt, wir brauchen tugendhafte Vorbilder in unseren Politikern, in denen, die den Staat lenken?
Ja, ich würde sagen, in dem Augenblick, wo die Freiheit zum Höchstwert erklärt wird, und zwar die autonome Freiheit, in dem Moment wird jede Art von Wert und auch jede Art von religiöser Verpflichtung als Fessel empfunden. Wenn wir sagen, die autonome Freiheit des einzelnen Menschen ist der Höchstwert, dann ist jede Art von moralischer Verpflichtung, auch von Seiten des Staates, eine Einschränkung der Freiheit. Und das ist heute das eigentliche zentrale Problem. Wir müssen heute mal wieder zurückfinden zu einem neuen Verständnis der Freiheit und dass wir sagen, es gibt nur dann eine Freiheit, die gelingen kann, wenn sich Freiheit auf dem Boden der Grundwerte bewegt. Und solange wir diese jetzige Vorstellung haben, sind Werte Hindernisse, sind Werte Bremsen und Fesseln. Und da müssen wir überlegen, in welcher Weise wir vielleicht doch wieder zu einem Freiheitsverständnis mit Werten gelangen. Ich glaube, die Stunde ist sogar nicht ungünstig, weil wir heute zunehmend erkennen, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Erziehung, im Bereich der Kultur, dass es ohne Werte zunehmend zu einem Chaos kommt, dass der Einzelne an Orientierungslosigkeit leidet und dass die Gesellschaft sich immer mehr einer Dekadenz und einer Anarchie nähert. Der Papst hat vor kurzem ja gesagt in seinem Brief, dass das eigentliche Problem darin besteht, dass durch den Verlust Gottes die Orientierungslosigkeit des Menschen zunimmt. Und dass es deswegen notwendig sei, dass die Kirche Gott und Christus verkündet, um auf diese Art und Weise dem Menschen wieder eine Orientierung zu vermitteln, weil nur durch diese innere Orientierung es auch möglich sei, dann die anderen Probleme zu lösen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Egger. Da klingt das ein bisschen an, dieses nicht frei sein von, sondern eigentlich frei sein für, worin man dann vielleicht diese Spur, die Sie gerade aufgerissen haben, besser verfolgen kann, wenn man nicht daran denkt, der Mensch will sich festklammern an seiner absoluten Freiheit, sondern man sollte sich mal Gedanken machen, wozu man denn eigentlich die Freiheit bekommen hat. Und das Gute, das wir suchen sollen, das ist uns ja wohl gegeben, oder?
Ja, Sie haben genau den Punkt angesprochen. Die Freiheit von ist im Grunde genommen eine rebellische Freiheit, die sich noch lossagen muss von den Werten, um sich in diesem Sinn sozusagen frei gebärden zu können. Die reife Freiheit weiß ganz genau, dass es hier nicht darum gehen kann, dass man alle Verpflichtungen abwirft, sondern dass man sich in Freiheit zu Werten bekennt oder, wie Sie ganz richtig gesagt haben, es ist eine Freiheit für. Das ist genau die Frage, um die es heute in Europa geht. Weil die Freiheit war schon immer der Maßstab für den Gesundheitszustand Europas. Wir können Europa immer nach seinem Gesundheitszustand einschätzen, wenn wir uns fragen, welches Freiheitsverständnis ist momentan in Europa vorherrschend. Europa ist der Kontinent der Freiheit. Die Freiheit ist unser Schicksal. Wenn die Freiheit richtig angewendet wird, dann blüht Europa. Wenn die Freiheit falsch angewendet wird oder nicht mehr verteidigt wird, dann geht es mit Europa abwärts.
Das macht nachdenklich. Wir haben auch Zeit zum Nachdenken. Die nächste Sendung findet in einer Woche statt. Da hören wir uns schon wieder. Wir freuen uns drauf, Herr Dr. Egger, und ganz herzlichen Dank für diesen heutigen Abend, für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Darf ich Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch bitten, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen?
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, du hast uns in Europa immer wieder Denker geschenkt, die uns auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht viele wertvolle Denkanstöße vermittelt haben. Du hast uns einen Thomas Morus geschenkt, der uns gesagt hat, wozu wir in der Theorie, in den Wertvorstellungen und auch in der Praxis verpflichtet sind. Gib du, dass dieses große Erbe von Thomas Morus in unserer heutigen Zeit in gesellschaftspolitischer Hinsicht, dass das wieder verwirklicht werden kann. Und bitte du, heiliger Thomas Morus, für uns in Europa, dass es wieder Politiker gibt, die diese deine Gedanken, die von Christus kommen, auch in der heutigen Zeit vertreten und in die Praxis umsetzen. Amen.
Amen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit so wichtigen und grundlegenden Gedanken auseinanderzusetzen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie das gerne in der kommenden Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag tun, ab 0:45 Uhr. Oder Sie bestellen sich gerne eine CD bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Ich wiederhole 0700 7525 7520. Bitte beachten Sie, dass egal wo Sie in Deutschland wohnen, immer die Vorwahl 0700 notwendig ist. Sie können diese Sendung auch ab morgen dann wieder auf unserem Podcast- und Download-Angebot in Anspruch nehmen auf www.horeb.org.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.